Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete mit uns und bitte euch mitzubeten im Stillen. Vater, wenn dein Geist der ist, der Mut in diese Welt bringt und Kraft und Liebe und etwas in dieser Welt bewegt, dann bitten wir das, komm und wirke unter uns. Und dann danken wir dir, dass du so ein Gott bist, der sich so in die Welt reingibt. Nicht nur Schöpfer der Welt ist oder sie mal besucht oder ein paar Gebote gibt, sondern durch seinen Geist in dieser Welt da ist. Und wir bitten dich, dass wir das heute ein bisschen erfassen können, gedanklich, aber auch mit unserem Leben irgendwie verbinden können. Wir bitten dich, dass wir dich bemerken unter uns. Amen. Die Christen sagen vom Geist Gottes, dass er der sei, der die Welt bewegt. Der Geist Gottes sei es, der, das habt ihr eben gelesen, zu biblischen Zeiten und heutigen Zeiten den Armen gute Nachricht bringt oder Menschen bewegt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Verzweifelten Mut zu machen. Das war ein Vers aus dem Alten Testament. Jesus nutzt diesen Vers in seiner Antrittsrede. Die Christen sagen vom Geist Gottes, durch ihn würden die großen Dinge bewegt. Ihr habt da eben gelesen, nicht durch Macht oder Gewalt wird's passieren, sondern durch meinen Geist. Die Christen sagen, der Geist Gottes sei es, der unser Wesen verändert. Aus ängstlichen Leuten wurden an Pfingsten mutige Leute. Der Geist, der kein Geist der Angst, der Ängstlichkeit ist, sondern uns Kraft, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. So, also, die Christen sagen, Gott bewegt durch seinen Geist die Welt. Wenn etwas oder jemand die Welt bewegt, dann merken wir das in der Regel. Also wir bemerken, wenn unsere Regierung außen- oder innenpolitisch irgendwelche Entscheidungen trifft. Es gibt Leute, die sagen, nee, gerade davon merkt man nichts, aber das normalerweise bemerken wir das. Ja? Wir bemerken, wenn die Bahn streikt. Das ist jetzt weniger Bewegung, aber da bewegt jemand eben nichts mehr und deswegen bemerken wir es. Wir bemerken, wenn der Nachbar die Hecke nicht zurückschneidet und es bei uns über den Gartenzaun hängt oder so. Wir bemerken, wenn der Ehemann anfängt, den Keller auszubauen oder wenn die Freundin ärgerlich auf dich ist oder wenn sie dich heiraten will. Bemerkst du es hoffentlich. Wir bemerken, wenn etwas die große oder unsere kleine Welt bewegt. Bemerken wir. Da ist eine Wirkung und dann schließen wir auf die Ursache. Bei Gott ist das nicht ganz so einfach und beim Geist Gottes scheint das auf den ersten Blick sogar irgendwie noch schwieriger als bei Gott. Christen sagen, Gott sei der Weltbeweger, aber eben er bewege ihn durch seinen Geist. Aber es ist irgendwie nicht so leicht, das zu bemerken. Manchmal meinen wir sogar zu wissen, da bewegt sich gar nichts. Da bewegt sich schon was, aber nicht durch Gott. Wir sehen da, wo wir meinen, da müsste sich was bewegen, bewegt sich nichts. Alle möglichen Einflüsse machen es besser oder schlechter, aber Gott. So manche Leute, weil sie das so empfinden, suchen ihn deshalb. Suchen Gott. Andere eher sagen, er bewegt sich nichts, ja, weil da auch kein Beweger ist. Und geben ihre Suche auf und fangen erst gar nicht an. Und Christen sagen, und sie bewegt sich doch. Deswegen heißt der Titel heute so. Galileo Galilei soll seiner Theorie abschwören, ja, nach der gar nicht die Erde im Mittelpunkt ist, sondern die Sonne. Und er soll dem abschwören, tut er dann auch. Und als er rausgeht, flüstert er, und sie bewegt sich doch. Ist leider nur eine Legende, aber eine schöne. Christen glauben, sie bewegt sich doch. Im Zentrum sind nicht wir, sondern da ist jemand im Zentrum und der bewegt uns. Nur es ist schwer, das zu merken, beweisen gar, geht schon gar nicht, Hinweise darauf zu sehen. Gott zu finden, ihn zu treffen. Es ist schwer, jemanden zu treffen, der Gott ist. Jemanden zu bemerken, der Gott ist. Und beim Geist Gottes scheint mir das wenigstens gedanklich immer noch fast ein bisschen schwieriger. Weil rein sprachlich klingt das ja schon mysteriös, Geist. Also irgendwie schwer zu packen. Ne? Mal abgesehen davon, dass Trinität, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist schon in sich schwierig ist. Oder wir verstehen das ja nicht wirklich so. Mal abgesehen davon ist der Geist Gottes von diesen dreien dann irgendwie nochmal das Mysterium in dem Mysterium. So. Übrigens, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht auch Mysterium wäre. Also etwas an dieser Dreiheit und doch Einheit ist zumindest anziehend geheimnisvoll. Okay. Beim Vater und beim Sohn, finde ich, aber haben wir meistens wenigstens noch so Bilder, die wir nutzen können, um uns Gott irgendwie gedanklich vorzustellen. Beim Geist Gottes fehlen uns diese Bilder. Da gibt's das Feuer, die Taube, der Wind, aber das sind alles drei verschiedene, ne? So, es ist nicht so konkret wie Vater, Sohn. Ein bisschen, habe ich gedacht, ist sozusagen der Geist Gottes bei diesen dreien so ein bisschen die unbekannte Komponente. Jetzt muss man aber sagen, gerade der Geist Gottes ist eigentlich theologisch gesprochen der Anwesende, nicht der Unbekannte. Der wirkende Gott, also eigentlich ist der Geist Gottes der, der bei uns ist, der um uns ist, der, durch den Gott handelt. Gerade der Gott erfahrbar macht. So, daraus entwickelt sich meine Frage, wie können wir diesen Weltbeweger bemerken? Entweder ihn finden, wenn du ihn überhaupt noch nie getroffen hast, oder ihn immer wieder finden, wenn du eigentlich glaubst, aber ihn hier und da vermisst. Im Alltag. So, jetzt will ich euch dafür, um da irgendwie eine Spur zu legen, in eine Geschichte mitnehmen. Eine, finde ich, hilfreiche Begebenheit, die in Griechenland spielt, in Athen sogar, allerdings im antiken Griechenland. Paulus läuft durch diese Stadt und steht dann auf dem Areopag. Man kann heute noch irgendwie so Reste da sehen. Und sein Anliegen ist, dort Menschen diesen anwesenden, wirkenden Gott irgendwie bemerkbar zu machen. So. Und der Text, den ich jetzt lese, da kommt das Wort Geist Gottes überhaupt nicht drin vor, aber es geht um diesen Weltbeweger, um den man bemerken kann. So, ich lese erstmal die Vorgeschichte, also die ersten paar Verse braucht ihr nur, um die Story drumherum zu kennen, und dann gehen wir in die Geschichte rein. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, die beiden sind Timotheus und Silas übrigens, tut aber nichts zur Sache, sah er sich in der Stadt um, also so ein bisschen Touri-mäßig so rum. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Willkommen in der realen Welt, Paulus. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten: Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinem aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, wobei es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu erzählen. Das war die Übersetzung der neuen guten, der NGÜ, neue Genfer Übersetzung. So, kurz nur zu den zwei philosophischen Richtungen, die hier angesprochen wurden. Ich habe kurz geguckt, was verbirgt sich denn dahinter. Die stoische Philosophie, wir haben das ja heute noch so etwas stoisch ertragen, ne? Die sieht eigentlich keinen Weltbeweger, aber schon eine große göttliche Weltordnung, in der alles seinen Platz hat und alles seine Aufgabe. Da bewegt aber nichts von außen jetzt, irgendwie greift nicht in die Geschichte ein, sondern es ist eher so, dass das Schicksal da ist. Wahrscheinlich werde ich jetzt dieser Philosophie nicht ganz gerecht, ne? Ich mache es jetzt sehr simpel. Aber das Schicksal da ist, und du musst eigentlich lernen, dich da reinzufügen und das so anzunehmen, wie es halt ist. Stoisch etwas ertragen. Oder auch genießen. Aber die Welt ist so und find mal deinen Platz da drin. Das musst du so akzeptieren. Die Epikureer sagen, es gibt keinen göttlichen Einfluss auf die Welt, es gibt keinen Weltbeweger. Sinn findest du in der Lust und im Genuss. Das ist schon was anderes, ne? Aber interessanterweise bei denen gepaart mit einem einfachen Lebensstil. Also nicht Hedonismus, sondern eher ein schlichter, einfacher Lebensstil. Aber der Sinn ist, in dem, was du erlebst, möglichst viel, ja, Glück zu empfinden. Nicht unbedingt durch Konsum, auf einer anderen Ebene vielleicht, aber so. Das waren diese beiden philosophischen Richtungen. Jetzt zu dem Text, der hilfreich sein kann für uns, für Menschen, die Gott suchen. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift »Für einen unbekannten Gott«. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen, der hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Und er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Paulus redet hier mit Menschen, die, ich muss mal gerade gucken, ob ich im richtigen Vers bin, ja, die vom christlichen Glauben eigentlich noch weniger als gar nichts halten. Sie kennen es einfach nicht. So. Das sind kluge Leute, machen sich viele Gedanken über die Welt und eventuelle Weltbeweger. Aber der christliche Glaube ist ihnen völlig fremd. Das Erste, was ich bemerkenswert finde, ist, wie Paulus ihnen begegnet. Er hat seine Anfangsempörung da, ja, ne, offensichtlich ja irgendwie ein bisschen abgelegt. Der Mann ist in der Lage, sich auf diese Kultur einzulassen und mit den Menschen zu reden. Er begegnet ihnen mit Respekt. Er sagt: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen lassen, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. In einer gewissen Weise, glaube ich, gleichen diese Bürger von Athen Bürgern von Würzburg oder überhaupt, ja, heutigen Leuten. In gewisser Weise gleichen sie vielleicht sogar uns. Nämlich in ihrer Suche nach Sinn. Mir scheint, dass uns, wenn ich jetzt mit uns mal die heutige Regeneration meine, der Materialismus allein nicht mehr reicht irgendwie. Da sucht man nach mehr. Das hat was Religiöses fast. Und viele sind offen, in allen möglichen Richtungen zu suchen und zu denken. So, man ist offen. Erzähl mal, was du glaubst. So. Und sogar Menschen, die glauben oder die Christen sind, empfinde ich heute zunehmend als Leute, die während sie glauben, weiter nach Wahrheit suchen. Also die nicht einfach sagen, habe ich verstanden jetzt, alles klar, sondern in ihrem Glauben weitergehen und ausloten, so Gott immer wieder suchen, ist ja in meinem Leben zu bemerken eigentlich. So. Und Paulus, finde ich, knüpft bei dieser Offenheit an. Er sagt, das ist gut, eure Stadt ist ja voll von Religion, wow, ich gucke mich hier um, irre. So. Meine Güte, geht ihr ab. Tempel, wow. So. Könnte, finde ich, ein Ansatz sein, wie die Kirche heute Evangelium in die Welt bringt. Also wenn sie sich fragt, ja, wie können wir die Botschaft annehmen? Vielleicht könnten wir uns fragen, ob es wirklich klug ist zu sagen, diese Welt ist ja so gottlos, wir müssen euch dringend mal was sagen. Oder ob man bei dem Guten ansetzen könnte, was da ist. Gott sagt ihnen ja im Prinzip, ich habe bei euch Gott getroffen, vorhin, da hinten um die Ecke. Habe ich getroffen. Ihr kennt ihn nicht, aber ich habe ihn getroffen, bei euch. So. Also da ist Wertschätzung dabei. Und dann sagt er eben dieses, genau. Ich glaube, das ist der nächste Vers. Ich stieß auf einen Altar mit der Inschrift für den unbekannten Gott. Ihr verehrt hier jemanden, ohne ihn zu kennen. Der unbekannte Gott. Und jetzt bin ich bei der Frage von vorhin, die ich am Anfang so ein bisschen aufgedröselt habe. Ne? Der Geist Gottes, der unter uns Wirkende, der schwer zu fassen. Ich habe sogar gesagt, irgendwie die unbekannte Komponente, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der so schwer zu bemerken ist. Irgendwie klingt der hier an. Ich weiß, Paulus redet hier nicht vom Geist Gottes, er redet hier von Gott überhaupt. Ja? Aber da ist ein Gespür, das vermutet er bei diesen Menschen offensichtlich, ein Gefühl, eine Ahnung sogar unter Leuten, die gar nicht an Gott glauben, also an den Christlichen, ja. Könnte noch jemand sein. Was Paulus hier sagt, ist, dieser Gott, den ihr sucht, oder vielleicht auch gar nicht sucht, wahrscheinlich haben die den Altar da aufgebaut nach dem Motto, pff, vielleicht haben wir einen übersehen, ne? Jeder Gott, der sich übersehen fühlt, kann sich denken, er wäre hier gemeint, dann gehen wir da sicher. Kann schon auch so sein, ne? Also, den Gott, den ihr sucht, oder vielleicht auch gar nicht so sehr sucht, den ich euch verkündige, der Unbekannte. Und dieser, und das ist jetzt der Schlüssel, warum ich diese ganze Text ausgesucht habe, der ist bereits Teil eurer Geschichte. Ich habe ihn in eurer Stadt gefunden. Der Gott, den ihr sucht, der ist bereits Teil eurer Geschichte. Auf uns übertragen, der Geist Gottes, der anwesende Geist Gottes, ist längst Teil deiner Geschichte. War er schon immer? War er schon, als du nicht an ihn glaubtest? Ist er jetzt, wenn du überhaupt nicht an ihn glaubst? Ist er jetzt, wenn du glaubst und trotzdem fragst und suchst, wo er denn wirkt? Er ist längst Teil deiner Geschichte. Mag sein, er ist dir unbekannt, ein Mysterium immer wieder, aber er ist da, sagt Paulus. Manchmal tun Christen so, als ob Gott in ein Leben tritt, wenn ein Mensch zu glauben anfängt. Vom Geist Gottes sagen wir das sogar noch deutlicher. Mit dem Glaubensbeginn bekommt der Mensch den Geist Gottes. Ich weiß, dass diese Aussage ihre Berechtigung hat. Aber dass dieses Denken hat auch eine Falle. Also man sollte es nicht als falsch abtun, nein. Aber auf die Falle aufpassen, die da drin steckt. Nämlich die, es könnte daraus das Denken sich entwickeln, ob Gott anwesend ist in meinem Leben. Das hängt letztlich an mir. Also an meinem Glauben hängt das. Und wenn er in meinem Leben nichts tut, wenn ich nichts bemerke, ja, dann liegt es an mir. Er täte was, würde ich glauben. Das ist eine Falle. Als ob es Gottes Dasein von mir abhinge. Paulus sagt hier, nee, der war schon immer da. Und zwar nicht irgendwie, sondern in eurer Geschichte, in deiner Geschichte. Ob du das bemerkst oder nicht, das ist eine Frage des Glaubens. Aber nicht, ob er wirkt oder nicht. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Er ist nicht abhängig von uns, sondern wir von ihm. Und er ist es, der uns allen, und Paulus redet zu Leuten, die diesen Gott nicht kennen, das Leben gibt. Die Luft zum Atmen und alles, was wir brauchen. Also du musst nur atmen, dann bemerkst du Gott. Atme ein und aus. Kannst du gerade mal ausprobieren, ist nicht gefährlich. Gottes Geist einatmen, passiert nichts Böses. Das ist natürlich ein Weltbild, was dahinter steckt. Ne? Da brauche ich Glauben, sonst ist ja Luft. Ja, aber wenn ich so Gott kenne, dann brauche ich nur ein- und ausatmen und ich bin in Kontakt mit der Lebenskraft. Atem Gottes haben wir gesungen, ne? Weil das kommt von ihm. Und er hat dieses Leben allen geschenkt, nicht nur den Glaubenden, allen. Also wenn du dich fragst, wie kann ich Gott bemerken, dann mach schon ein bisschen mehr als ein- und ausatmen, dann schau in deine Geschichte. Es gibt keine Geschichte ohne Gott, behauptet Paulus. Denk zurück, du kannst ihn darin finden. Du kannst in jeder kleinen oder großen guten Wendung deines Lebens Gott bemerken, behauptet er. Vielleicht sagst du, es gibt so viele Wendungen zum Schlechten in meinem Leben. Ja, ich sehe so viel Leid in der Welt, all das. Da ist gar kein Gott. Okay, den Gedanken kenne ich auch und den kann man auch, der hat auch eine Logik. Aber dann müsstest du eigentlich auch sagen, da wo ich das Gute sehe, das Glück, das Schöne, ja, da habe ich Hinweise, es gibt ihn doch. Also in den glücklichen, in den guten Wendungen deines Lebens oder in dem schlechten, wo irgendwie ein Licht aufblitzte, Hoffnung, ja, da könntest du Gott erkennen. Gottes Geist ist nicht schwer zu bemerken, weil er so abwesend ist. Gottes Geist ist schwer zu bemerken, weil er so nah ist in unserer Geschichte. Ist der Satz logisch? Weil er so nah ist, ist es schwer. Also so wie wir nicht daran denken zu atmen, da müssen wir nicht drüber nachdenken, ne? Machen wir. Außer uns drückt jemand die Luft zu oder wir sind unterwegs. Dann merken wir plötzlich, wie wahnsinnig abhängig wir sind von dem, was uns umgibt. So ist es mit dem Geist Gottes auch. Würde er sich aus deinem Leben zurückziehen, sich aus der Welt zurückziehen, wir hätten wohl nur ein paar Minuten. Das ist das christliche Weltbild. So. Das Weltbild des Glaubens. Und so stellt sich Gott schon im Alten Testament vor, als er gefragt wird, wie ist dein Name? Sagt er, Yahweh, ich bin da. Das ist mein Name. Ich werde da sein. Ich war schon da. Das ist mein Name. Der Ich bin da, Gott. Und ich bin mit einer Intention da. Und jetzt geht's in dem Text weiter. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. In diesem Satz stehen natürlich eine Menge Schwierigkeiten, ja. Die übergehe ich jetzt einfach galant, weil sie uns für unser Verständnis erstmal nicht so weiterbringen. Man könnte hier auch Vorherbestimmung reinlesen, ne. Alles ist festgelegt. Das ist fast so, was die Stoiker, ne. So. Du musst sie in dein Schicksal fügen, da gibt's nichts mehr zu. Was Paulus hier sagt, oder was ich von Paulus Gedanken hier für uns wichtig finde, ist, Gott handelt absichtsvoll. Absichtsvoll. In der Weltgeschichte und in deiner Geschichte. Dieser Globus taumelt nicht so durch die Welt, da gibt es Absicht. Dass es die Welt überhaupt gibt, ist Absicht. Und dass es dein Leben gibt, ist Absicht. Und weil der Mensch natürlich frei ist, kann er das Leben nach seinen eigenen Absichten gestalten, vermurksen, entfalten oder eine Mischung aus dem wahrscheinlich. Aber in allem handelt Gott durch seinen Geist verborgen immer noch absichtsvoll. Immer wieder absichtsvoll, ständig. Deshalb kannst du ihm nicht in die Schuhe schieben, wenn alles in die Hose geht. Ja, weil das ist immer noch dein Leben. Aber wenn du danach suchst, wo er handelt, dann kannst du Gottes Absichten auf deinem Lebensweg vielleicht entdecken. Ich glaube das. Das kannst natürlich nur du selbst wissen. Du kennst dein Leben nur. Wenn das jedenfalls wahr ist, dass das so ist, dass Gott in unserem Leben absichtsvoll gehandelt hat und es heute noch tut, dann wird das gewöhnlichste Leben unheimlich spannend. Wenn das wahr ist, dann birgt ja jeder Moment die Chance, dass Gottes Absicht zum Tragen kommt, dass Gott die Welt bewegt oder nur eine Kleinigkeit bewegt. Jeder Moment birgt dann diese Chance. Dieser hier jetzt gerade auch. Und Gottes Absicht, ich komme jetzt langsam zum Schluss dieses Textes, ist die: Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Also Gott in unserer Geschichte anwesend mit dem Ziel, dass wir ihn finden. Dass wir ihn suchen, aber auch bemerken und finden. Weil er ist nicht in unerreichbarer Ferne. Also der Glaube, nochmal, bringt nicht Gott in dein Leben rein, sondern der Glaube bemerkt, dass Gott da ist. Das ist ein Unterschied. Der Glaube macht sozusagen aus dem unbekannten, aber immer schon anwesenden Gott, den dir bekannten und immer noch anwesenden Gott. Und dieser Gott will gefunden werden. Ich nehme noch den Schluss dazu. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es eure eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn du den, der alles durchdringt, suchst, so haben wir die Predigt angefangen, ne? Dann schau in deine Geschichte, habe ich jetzt öfter gesagt, ob du ihn in den guten Wendungen entdecken kannst, denn er durchdringt alles. Oder in den dunklen Zeiten, aber wo Licht aufblitzte, ja? So. In dem, was deinem Leben Hoffnung gegeben hat, kannst du da Gott finden. Wenn ein Mensch Gott findet, das ist etwas sehr Subjektives. Das ist etwas, das kann ein Mensch einem anderen erzählen, aber fast nicht nachvollziehbar machen. Das ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Hier steht, wir wären mit Gott verwandt, ja? Das ist ein bisschen wie, ach, du bist das Gott. So, eine überraschende Erkenntnis. So nah bist du mir. Vielleicht auch ein bisschen wie, ich erinnere mich, ich habe dich nur nicht erkannt. Und auf einmal sieht dann, und wie gesagt, das ist was Subjektives, man kann das nicht erklären, sieht dann das Leben ganz anders aus. Dasselbe Leben sehe ich aus einem anderen Blick. So erleben das Menschen, wenn sie Gott finden. So, und jetzt an ihn zu glauben, mit ihm zu leben, ihn wahrscheinlich auch immer wieder neu zu suchen und zu finden. Das bedeutet zu erfassen, dass seine Gegenwart alles durchdringt. Und dazu will ich jetzt am Ende noch ein paar Worte verlieren. Das klingt ja wieder mysteriös, seine Gegenwart durchdringt alles. So, kann man schwer packen. Im Gegenteil, eigentlich ist das nicht sehr mysteriös, eigentlich ist das sehr natürlich. Ich glaube, wir müssen den Geist Gottes fast sehr natürlich denken, um ihn zu bemerken. Gerade das ist das Geheimnisvolle, dass Gott so natürlich oder sich in die Natürlichkeit reingibt. Der Gott, der alles durchdringt. Das heißt, jeder Moment, habe ich schon mal gesagt, kann einer sein, in dem du Gottes Wirken bemerkst. Du kannst, glaube ich, denn ich bin noch nicht super gut da drin, du kannst üben, den Moment bewusst so zu erleben. Momente, viele Momente, vielleicht irgendwann jeden Moment bewusst so zu erleben. Das ist eine Chance für Gott gerade, wenn Gott alles durchdringt. Also mal nur mein gestriger Tag. Ich kann den Moment, in dem ich jogge, schwitze, atme, nicht mehr kann, Muskeln bewege, um es positiv zu sagen. Ich kann denken, in ihm leben, bewegen wir und sind wir. Das ist kein großer Moment. Aber ich sehe meine eigene Tätigkeit anders, wenn ich sage, das ist auch ein Moment Gottes. So. Die Gedanken, die ich während dem Joggen zu dieser Predigt habe, Wirkungen des Geistes Gottes. Nicht übernatürlich, ganz natürlich. Wenn Gott in allem wirkt, okay, dann ist er vielleicht in diesen Gedanken. Dann ist er in diesen Gedanken. Ob diese Gedanken 1:1 Gottes Gedanken sind, das ist eine andere Frage. Ja. Ein Telefonat, ein Gespräch, was du zu führen hast, ein schönes oder schwieriges. Du siehst es völlig anders, wenn du es als einen Moment erkennst, in dem Gott da ist und diesen Moment nutzen kann, durch dich. Durch den anderen auch, so. Der Mensch, der mir gegenüber sitzt, vielleicht Absicht Gottes. Also, ich will das nicht, dass ihr das überhöht, sondern dass ihr einfach in jedem Moment, sozusagen, jeder Moment sprüht über vor göttlichen Möglichkeiten, wenn Gott alles durchdringt. So, ist deshalb dein Handeln dann in diesem Moment Gottes Handeln? Nein. Sind meine Worte, die ich jetzt heute sage, Gottes Worte? Nein. Also, ich kann das jedenfalls nicht beanspruchen, ja. Um Himmels Willen. Das wäre eine gefährliche Überhöhung, wenn wir sagen, ja dann handelt ja Gott durch mich dauernd, ja. Gibt ziemlich viel Selbstbewusstsein, ist aber auch eine gefährliche Sache. Also, dann überhöhen wir nicht Gottes Wirken, aber unser eigenes darin. Aber, dass wir in Gott leben, in ihm bestehen und sind, das heißt, dass in unseren Taten und in unseren Worten etwas von Gott sein kann. Und wahrscheinlich, je mehr wir uns dessen bewusst sind, darauf achten, desto mehr. Wobei, es gibt Dinge, die du tust oder sagst, da kannst du hundertprozentig sicher sein, dass es 100% das ist, was Gott will. Liebe deinen Mitmenschen. Vergib. Setz dich ein für ungerecht Behandelte. Erinnert euch an den ersten Vers, der da oben stand? Richtet die Entmutigten auf. Also wenn ihr solche Dinge tut, könnt ihr sicher sein. Das ist 1:1 Gottes Tun. Ich sage das jetzt mal so provokant, ja. Daran wirst du Gottes Wirken jedenfalls bemerken, vor allen Dingen der andere. So. Aber ansonsten bedeutet Glauben, in jedem Moment Gott zu vermuten. Dazu möchte ich euch einladen, mit ihm zu rechnen. Jeder Moment hat das Potenzial, dass etwas Gutes von Gott in die Welt kommen kann. Zwar überhaupt nicht im übernatürlichen Sinne so sehr, ja, wundermäßig, sondern mehr im Natürlichen. Dieser Text redet gerade davon, dass er Gottes Wirken erdet, ja. Es ist Gottes Wesen, in das Natürliche zu kommen. Also das sieht man am deutlichsten bei der Menschwerdung Gottes. Gott wird Mensch. Ich habe gedacht, man müsste das eigentlich Menscherdung Gottes nennen. Nein, die Menscherdung ist was anderes. Durch die Menschwerdung werden wir Menschen geerdet. Gott erdet sich selbst irgendwie. Gott ist in jedem Moment unheimlich nah. Das ist das, was Gott so verwechselbar macht, so leicht übersehbar. Und gleichzeitig ist es das, was jedem Moment die Chance gibt, ihn zu bemerken und zu denken, sie bewegt sich doch. Oder ich bewege mich doch. Gott bewegt uns doch. Gott bewegt die Welt doch.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.